Wir haben angefangen, eine Weihnachtsgeschichte zu hören vom Vater Martin. Denen ist sie vielleicht bekannt, anderen vielleicht nicht. Wir haben Weihnachten, die gleich kommt. Und ich möchte euch heute eine besondere Geschichte erzählen. Nicht so eine wie die vom Vater Martin. Auch nicht so eine wie, kannst du noch ein bisschen zurück tun, es wiederholt hier. Auch nicht eine wie sie in Solothurn gespielt wird. Die sind alle top, das sind top Weihnachtsgeschichten. Aber heute möchte ich euch eine erzählen mit kosmischen Dimensionen. Oder wo das zum Vorschein kommt. Darum habe ich den Titel gewählt, Kosmischer Krieg, die Frau und der Drache. Eigentlich, wenn ich jetzt Filmemacher wäre, wäre das, würde ich gerne, das wäre das Drehbuch. Offenbarung 12 habe ich hier geschrieben. Das wäre das Drehbuch für einen besonderen Film. Eigentlich wäre mein Wunsch, dass irgendein jemand aufstehen und sagt, aus diesem Kapitel mache ich einen Film. Aus dem mache ich etwas. Das wäre etwas Unerhörtes. Das wäre so etwas wie Krieg der Sterne. Ich bin zwar nicht Liebhaber von Science Fiction, das ist nicht so mein Genre. Und noch einmal, nichts gegen Vater Martin, hat voll seine Berechtigung. Nichts gegen die Weihnachtsreise zu Solothurn, hat voll seine Berechtigung. Aber ich möchte ein eine andere Seite aufzeigen mit Offenbarung 12. Und ich verzichte grösstenteils auf Bilder, weil es mir dünkt, ich möchte eure Fantasie ein bisschen anregen. Ich möchte, dass eure Vorstellungskraft wirklich auch ein bisschen angeregt wird. Im Text von Offenbarung 12 könnt ihr die ganze Geschichte, wie ich sie wird erzählen, nachlesen. In diesem Text gibt es Sachen, die werden ganz klar erklärt. Die werde ich auch so erklären. In diesem Text gibt es Sachen, die so ein bisschen andeutungsweise erklärt werden. Das werde ich auch probieren, auch noch ein bisschen von mir reinzubringen als Interpretation. Und es gibt in diesem Text Sachen, die gar nicht erklärt werden. Da kommt Vorstellungskraft, da kommt Fantasie zum Vorschein. Und ja, das sind auch viele Leute, die nachher manchmal damit gemacht haben. Gut, weniger gut, ich weiss es nicht. Sei es so. Doch jetzt zu dieser Geschichte. Eine Frau. Eine besondere Frau. Majestätisch. Sie ist nämlich mit der Sonne gekleidet. Ja, mit der Sonne. Nicht von irgendeinem Modeschöpfer, wie sie alle heissen. Nicht spezielles teures Kleid, wie die anderen, nicht ein spezielles billiges von der Stange, sondern mit der Sonne gekleidet. Sie hat eine Krone auf dem Kopf. Eine Krone aus 12 Sternen gemacht. Machtvoll. Und die Frau steht mit beiden Beinen auf dem Mond. Muss man sich vorstellen, die Frau steht mit beiden Beinen auf dem Mond. Mächtig, majestätisch, wunderschön sieht sie aus. Doch, die Frau ist schwanger, hochschwanger. Die Wehen haben schon eingesetzt. Sie schreit auf vor Schmerzen ab den Wehen, die eingesetzt haben. Wer ist die Frau? Ja, mit den 12 Sternen, da kommt ein bisschen meine Interpretation, mögliche Interpretation ein bisschen rein. Die Frau, 12 Sterne, könnte sie das Volk Israel verkörpern. 12 Stämme ist eine Möglichkeit. Aber sie ist eine Frau, eine spezielle Frau. Eine Frau, die man das Gefühl hat, wo Gott etwas Besonderes vorhat. Drum, das Ganze drum und dran. Und Gott hat mit einer Frau etwas Besonderes vorgehabt. Nämlich hat sich eine Frau erwählt, damit sie ein Kind auf die Welt bringt. Der hat es erahnt, Maria könnte auch die Frau darstellen. Wo eine besondere Frau von Gott erwählt, mit der Sonne gekleidet, Krone, sie wird Jesus auf die Welt bringen. Doch ein Drache in dieser Geschichte. Kein Tier, wo man irgendwo sagen könnte, es ist wie das Tier. Nein, ein Drache. Gestern, wo mich jemand gesehen hat, mit diesem Drachen rumlaufen, gesagt, ja, aber ein Drache, was hat das mit der Bibel zu tun? Ja, ein Drache. Auch kein Vogel, weil man könnte sagen, es ist wie der Vogel ungefähr. Ein Drache. Wissen wir überhaupt, wie ein Drache aussieht? Da kommt die Fantasie, da kommt die Vorstellungskraft, wo der Text einem auch ein bisschen weit offen lässt. Aber instinktiv, auch Kinder wüssten instinktiv, ein Drache, ja, niedliche Drache, so, wo man manchmal sieht, das, nein, es macht einem zuerst vielleicht ein bisschen Angst. Ein Drache, wir wissen, er ist gross, sehr gross, gräulich. Wieso ist er gross? Weil uns gesagt wird, mit seinem riesen Schwanz tut er ein Drittel von den Sternen wegfegen und auf die Erde werfen. Entschuldigung für die alle, die meinen, rot sei die Farbe von der Liebe. Das mag auch sein, einmal im Februar zu gewissen Zeiten. Aber hier wird uns gesagt, der Drache ist rot. Nicht rot vor Liebe. Ich komme noch darauf zurück, auf die Farbe. Wieso rot? Rot und gross. Und der Drache ist noch besonderig. Der hat nicht einen Kopf, der hat 7 Köpfe. Und auf jedem von diesen Köpfen ist eine Krone. Krone, in der Bibel Krone denkst du, König, Königreich. Der Drache regiert irgendwo neume über öpper oder über öppis. Und der Drache hat noch 10 Hörner. 10 Hörner, nicht 2, nicht 1, sondern 10. Stellt man sich das mal vor. In der Bibel ist oft das Horn Zeichen von Macht. Der Drache, das haben wir schon erahnt, ein Drache, der hat irgendwo Macht. Der hat irgendwo Kraft. Nun, der Drache, der wird uns klar identifiziert. Da gibt es gar keine Zweifel dran, da muss ich gar nicht interpretieren. Der Drache wird uns genannt. Wir sind nicht unwissend über seine Identität. Es wird uns gesagt, der grosse Drache, das ist die alte Schlange, die Menschen schon im Paradies verführt hat und dort ihr Unwesen getrieben hat. Es ist der Teufel, auch Satan genannt, Verführer der Menschen. Der Drache steht vor dieser Frau. Mögen Sie sich besinnen, die Frau ist in der Wehe. Wer darf bei einer Frau sein, die in der Wehe liegt? Hebamme? Der Drache ist keine Hebamme. Arzt? Der Drache ist kein Arzt. Ehemann? Vater von diesem Kind? Der Drache ist nicht der Vater von diesem Kind. Und doch steht, dass der Drache dort steht, vor dieser Frau. Vor dieser Frau. Frech. Grob. Ein Missbrauch. Eigentlich. Würden wir sagen. Und so ist der Drache der Vater vom Missbrauch. Und wieso steht er vor dieser Frau? Er wartet, bis die Frau geboren hat, damit er das Kind kann verschlingen. Und hier kommt für mich die Farbe Rot zum Ausdruck. Im wahrsten Sinne des Wortes ein kinderfressender Drache. Er wartet, um das Kind können zu verschlingen, samt Hut und Haar. Blutig, mordend, zerstörend. So wird er uns oft in der Bibel auch bezeichnet und beschrieben. Die Frau in der Wehe wird einen Sohn gebären. So steht es in diesem Text. Und der Sohn, der wird einmal alle Völker regieren. Er steht sogar mit isernem Stab. Und wenn der Name von diesem Sohn auch nicht genannt wird, so erkennen wir ziemlich leicht, es muss sich hier um Jesus, eben um die Weihnachtsgeschichte, teils auch handeln. Der Sohn wird geboren. Es wird gesagt, es ist ein Sohn. Wird er verschlungen werden vom Drachen? Nein. Weil steht, sobald der Sohn geboren worden ist, ist er emporgehoben worden zu Gott. Gott ist der Beschützer von dem Baby, von dem Kind, sodass der Drache, wie wohl, dass er vor dieser Frau steht, nichts kann ausrichten. Herodes, vom Drachen inspiriert, hat versucht, das Kind zu verschlingen. Die Menge auch später, vom Drachen inspiriert, hat versucht, das Kind umzubringen. 30 Jahre später hat die Volksmenge vom Drachen inspiriert gesagt, kreuzige ihn. Und er ist umgebracht worden an ein Kreuz wie ein Schwerstverbrecher. Da hat der Drache gemeint, er hat gewonnen. Man hört sein dreckige Lachen. Und es steht beim Tod von Jesus, dass es plötzlich finster geworden ist am helllichten Tag. Für mich ein Zeichen, der Drache mit seinen Helfershelfern hat gemeint, jetzt habe ich es. Doch, wenn er es gedacht hat und schon ist es vorbei gewesen. Am Ende steht klar und deutlich, ihr könnt es mit mir lesen hier, in diesem Text, Vers 10 bis 12. Dann hörte ich eine laute Stimme durch den Himmel rufen, jetzt ist es geschehen. Die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da. denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Sie haben ihn durch das Blut des Lammes besiegt und dadurch, dass sie an der Botschaft Gottes festhielten und bereit waren zu sterben. Freut euch, ihr Himmel, und ihr, die in den Himmeln wohnt, jubelt, wo Jesus gestorben und auferstanden ist, ist etwas im Himmel passiert. Wir lesen es, ihr könnt es auch mit mir lesen, im Vers 7 und 8. Und ich glaube, dass es dann passiert ist, wo Jesus gestorben und auferstanden ist, dass das dann war, so wie es hier steht. Dann kam es im Himmel zum Krieg. Michael und die Engel unter seinem Befehl kämpften gegen den Drachen und seine Engel. Der Drache verlor den Kampf und wurde aus dem Himmel vertrieben. Ich glaube nämlich, was heisst, dass der Drache, wo einmal ein Engel war, wo einmal sogar einer der Chefengeln war, darum hat er seine Macht, darum hat er eine gewisse Macht, die ihm Gott nicht weggenommen hat in dem Sinn. Ich glaube, dass der sich gegen Gott aufgelehnt hat. Und was heisst, dass er mit seinem Schwanz ein Ritu von den Sternen abgeworfen hat? Ich glaube, dass es das ist, dass der Drache ein Ritu von den Engeln mit sich in der Rebellion gegen Gott geschrissen hat. Aber hier, wo Jesus gestorben ist und auferstanden ist, heisst es, er ist aus dem Himmel mit seinen Anhängern aus dem Himmel rausgeworfen worden. Und was mir dort besonders vorkommt, es ist nicht die Gott, der aufgestanden ist und gegen Drachen gekämpft hat. Nein, Gott ist viel zu fest, weit oben. Gott ist allmächtig. Gott, der Schöpfer, hat sich nicht runtergelassen, den Drachen zu bekämpfen. Er hat es ihm, ja, hat es bald gesagt, seinem Bimbo gesagt. Michael, einer von den Chefengeln. So wird er in anderen Orten in der Bibel beschrieben. Michael, gang, tu ihn aus dem Himmel rauswerfen. Keiner raus. Fort, merci. Und von dort an, im Alten Testament hat der Drache noch Zugang gehabt zum Thron Gottes. Möchtet ihr euch besinnen, wo er den Hiob angeklagt hat? Ja, der Hiob. Wenn du ihm das wegnimmst, was er hat, dann wird er dich verleugnen. Er ist vor Gott gekommen. Aber von dem Zeitpunkt an, wo er am Kreuz, wo Jesus am Kreuz gewonnen hat, ist der Drache im Kampf mit seinen Helfershelfer auf die Erde geworfen worden. Er hat nichts mehr zu sagen im Himmel. Er darf nicht mehr vor Gott treten. Ihm ist seine Macht genommen worden. Er kann schnauben und wir sehen es dann noch, was er kann, aber er hat keine Macht mehr. Derweil die Frau im übertragenen Sinn sicher einerseits Maria. Sie hat müssen fliehen in die Wüste. Und im übertragenen Sinn vielleicht nicht nur Maria, sondern nicht im übertragenen Sinn, es wird uns hier im Text gesagt, wir, die an Jesus glauben, sind gewissermaßen King, Nachkommen von dieser Frau. Auch wir haben manchmal Wüstenzeit. Auch wir haben manchmal Zeiten, wo wir das Gefühl haben, der Drache, der lehnt sich auf gegen uns. Es ist dunkel. Wir sehen nicht durch. Nun, das ist die Bibel. Die Bibel ist nicht nur einfach süß. Die Bibel will uns nicht etwas einlullen, was nicht wirklich Realität ist. Die Bibel ist klar. Fadengrad. geht die Realität durch. Aber im gleichen Atemzug, wo die Bibel sagt, weisst, es gibt Wüstenzeiten. Es gibt Zeiten, wo der Feind angreift, wo der Drache, ich nenne ihn halt jetzt bei diesem Wort, wo der Drache angreift. Aber es steht, dass Gott für die Frau in der Wüste eine Oase bereitgestellt hat. Und dort ist sie versorgt worden mit allem, was dazugehört. Es kommt mir so vor, wie im Psalm 91, Verse 1 und 2, wenn man es zeigen kann. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Der spricht zu dem Herrn, du bist meine Zuflucht, meine Oase in der Wüste, meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Wie sie Schutz gefunden hat in der Wüste, so finden wir Schutz, auch wenn wir in der Wüste uns manchmal befinden, weil Gott uns schützt. Und es steht, wo der Drache auf die Erde geworfen worden ist, hat er angefangen, Krieg zu führen gegen alle die, die Nachkommen sind von dieser Frau. Wenn du an Jesus glaubst und Jesus bekennst, dann bist du Nachkommen von dieser Frau. Und dann gibt es einen, der Drache, der führt Krieg gegen dich und gegen mich. Aber da gilt auch genau das, was auch in diesem Text zu finden ist. Der Drache hat eine Sturmflut geschickt, um die Frau zu ertränken, zu ersäufen. Aber dann heisst es in diesem Text, dass Gott die Erde aufgetan hat, wo die Sturmflut aufgenommen hat. Und die Frau ist gerettet worden. Die Sturmflut kann dir und mir nichts anhaben, wenn wir uns bei Jesus aufhalten. Oder wie die so gesagt, wo der Drache die Frau verfolgt hat. Vielleicht ist für dich Weihnachten auch so, ich wünsche es niemandem, aber manchmal ist Weihnachten nicht einfach schön für die Leute. Ich habe es gerade letzte Woche erlebt und die vorderen Woche auch. Es gibt Leute, die sind wirklich im Sturm. Die haben wirklich wie eine Sturmflut, die über sie hineinbricht. Und es steht, dass Gott dieser Frau und im übertragenen Sinn auch dir und mir Flügel vom Adler gibt. Und sie können davon fliegen in die Wüste an einem sicheren Ort. So ist es gedacht. Die Bibel ist Fadengrad. Sie zeigt uns Sachen auf, die vielleicht einem manchmal Angst machen können. Der Drache, der einem vielleicht manchmal angreifen kann, einem manchmal fertig machen will. Aber der ist genauso wie hier besiegt. Er kann sein Rachen auftun. Er kann Sturmflut loslassen. Er kann wohl schnauben. Vielleicht sogar, das steht nicht im Text, aber das ist jetzt meine Fantasie. Er kann sogar Feuer spüren. Aber es kann dir und mir zwar durchschütteln, aber nichts anhaben, wenn du zu dem Jesus gehörst. Das ist die Hoffnungsbotschaft von Weihnachten, dass vielleicht nicht alles immer schön und klar und toll ist, aber dass es mit in dem für die, wo Jesus vertrauen, gibt es Schutz, gibt es sogar Sieg. Wir haben eine Handhebe. Und ich werde am Schluss noch Jesaja 43, 1 bis 3 anlesen. Schau, wenn der Drache auch Krieg führt gegen dich und mich, so tut er auch wieder Menschen manchmal dazu missbrauchen. wenn er den Herodes missbraucht hat, wenn er die Menge missbraucht hat, die geschrien hat, kreuzige ihn, hat er missbraucht, so kann er manchmal auch Menschen missbrauchen. Aber denk dran, dort wo Menschen gegen dich sind, werden sie auch vielleicht von diesem Drachen missbraucht. Lass du dich selber nicht missbrauchen, sondern heb den Kopf hoch. So wie es heisst im Jesaja 43. Und dort könnt ihr euren Namen einsetzen, wie ich meinen Namen einsetze. Doch nun spricht der Herr, der dich, Joel, geschaffen hat und der dich, Sommer, gebildet hat. Du kannst deinen Namen einsetzen. Hab keine Angst. Ich habe dich erlöst. Es mag fürchig aussehen. Es mag Momente haben, wo die Sturmflut kommt. Aber hab keine Angst. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Drum setz deinen Namen ein. Wenn du durchs Wasser gehst, wenn Sturmflut kommt, aus dem Rache heisst es, vom Drachen, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Weder heute, noch an Weihnachten, noch irgendwann. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. In diesem Sinn möchte ich euch auch in Anlehnung mit unserem Wert Mut machen, Hoffnung vermitteln. Nicht einfach sagen, es ist alles gut und Schnückeli und nein. Manchmal geht es Herd auf Herd. Manchmal geht es durch die Wüste. Manchmal spüren wir der Atem von diesem Drachen im Ecken. Das gibt es für dich und für mich. Aber wir können da drinnen, zumindest drinnen, Freiheit erleben. Freiheit erleben, wenn wir uns zu dem halten, wo uns erlöst hat, Jesus Christus. Möge euch Gott Hoffnung schenken, Freiheit erleben, auch in der Weihnachtszeit. Amen.